Vielleicht stelle ich mich ganz kurz einmal vor, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich heiße Ewald Zellmer, bin Pastor und Missionsleiter in unserem Gemeindeverbund Foursquare Deutschland, zu dem ihr als Gemeinde ja auch gehört. Habe in Bielefeld vor vielen Jahren Gemeinde gegründet und die inzwischen auch an meinen Nachfolger übergeben dürfen und bin jetzt im Auftrag des Herrn unterwegs, in der Mission, bin viel unterwegs. Aber wenn ich in Deutschland bin, dann darf ich eine Gruppe von Gemeinden auch begleiten, betreuen. Und diese Gemeinde gehört dazu. Und Andreas, der Pastor dieser Gemeinde, hat mich eingeladen, gerade an diesem Sonntag hier zu sein, das Wort Gottes mit euch zu teilen. Und das ist eine Freude und eine Ehre für mich.
Amen.
Ja. Ja, danke auch für die Herzlichkeit. Ich fühle mich jedes Mal sehr wohl hier bei euch. Ja, ich habe ein Thema mitgebracht. Gottes Manager auf Erden. Das Wort Manager ist neudeutsch. In der Bibel gibt es dieses Wort nicht, da gibt es das Wort Verwalter. Und ich habe dem Ganzen auch direkt einen Untertitel gegeben: Setze deine Gaben ein für Gott. Darum geht es. Wir sind begnadet, wir sind beschenkt und Gott möchte, dass wir das nicht für uns behalten, sondern dass wir es einsetzen für Gott und sein Königreich und für die Menschen. Und dieses Thema beginnt eigentlich schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Egal an welches Thema ich rangehe, ich schaue immer wieder, wo ist die Ersterwähnung, wie hat alles begonnen und sagt Jesus auch was dazu. Und nach diesem Prinzip möchte ich dieses Thema mit euch ein bisschen unter die Lupe nehmen. Also ganz am Anfang, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27, da lesen wir von dem sechsten Tag, an dem Gott den Menschen geschaffen hat und ihn eingesetzt hat zu seinem Manager auf Erden. Ab Vers 27, so schuf Gott den Menschen als sein Bild, als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und alle Kriechtiere. Weiter sagte Gott, als Nahrung gebe ich euch alle samentragenden Pflanzen auf der Erde sowie die Früchte aller Bäume, die Landtiere, Vögel und Kriechtiere dagegen, also die Tiere, die Lebensatem in sich tragen, sollen sich von den Blättern und Halmen ernähren. So geschah es. Gott betrachtete es, alles, was er gemacht hatte, es war alles sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, das war der sechste Tag. Also ganz am Anfang schon, als Gott uns Menschen geschaffen hat, hat er uns mit Wert und Würde geschaffen und hat uns einen Auftrag gegeben. Er hat uns etwas anvertraut und dazu seinen Segen gegeben. Gott hat Adam und Eva gesegnet und gesagt, seid fruchtbar, vermehrt euch. Und vermehrt auch alles, was ich euch anvertraut habe. Und dann steht hier weiter, was Gott den Menschen alles anvertraut hat, nämlich die ganze Schöpfung. Und der Mensch sollte das nicht irgendwie aus eigener Kraft machen, sondern Gott hat schon für alles gesorgt. Ich gebe euch alles, was ihr dazu braucht. Und dann schaut Gott selbst seine Schöpfung an und sagt, es war alles sehr gut. Am Anfang war alles sehr gut. Und ja, wir wissen, dass heute nicht alles sehr gut ist. Da ist was schiefgelaufen in der Menschheitsgeschichte. Sie konnten mit dem ihnen anvertrauten offensichtlich nicht so umgehen, dass sie immer noch herrschen, dass sie immer noch managen, was Gott ihnen anvertraut hat, sondern sie ließen sich täuschen und verführen durch den Teufel, der ihnen Zweifel gesät hat. Über die Güte Gottes sollte Gott gesagt haben, Gott meint es nicht gut mit euch. Dabei waren sie schon in Gottes Ebenbild geschaffen, ihm ähnlich und eingesetzt über die ganze Schöpfung. Und ich will diese Geschichte verkürzen, nur so viel sagen, dass Gott sein Ziel nicht aufgegeben hat. Er hat den Menschen nicht aufgegeben, er hat keinen von uns Menschen aufgegeben. Und so geht schon da der Erlösungsplan Gottes in Gang. Wir haben in der Einleitung von Adriano schon gehört, Gott hat einen Plan, du machst dir deine Pläne, aber Gott sei Dank gibt es einen, der den perfekten Plan hat. Und so setzt Gott seinen Erlösungsplan in Gang und letztendlich in Jesus Christus ist die Erlösung Wirklichkeit geworden. Jesus Christus kam in diese Welt und hat mit seinem eigenen Leib und Leben für die Schuld bezahlt und hat uns befreit und uns wieder eingesetzt. Im Petrusbrief heißt es, zu Königen und Priestern gemacht, uns gekrönt mit Würde, uns zu seinen Botschaftern gemacht in dieser Welt und uns wieder eingesetzt zu seinen Verwaltern, zu seinen Managern in dieser Welt. Und da kommen wir zu dieser berühmten, bekannten Parabel von den anvertrauten Zentnern oder Vermögen, Goldsäcken. Unterschiedliche Übersetzungen sagen das unterschiedlich. In Matthäus Kapitel 25, der Kontext ist auch nicht unwichtig. Der Kontext ist der, Jesus, der König, kommt wieder und es gibt diesen Tag des Gerichts, es gibt diesen Tag der Abrechnung und da ist vorher die Geschichte von den 10 Brautjungfern und nachher ist die Geschichte von den Menschen, die zu seiner Rechten und zu seiner Linken stehen, während er Gericht hält und dann werden die, die zu seiner Rechten stehen und die in die Freude des Herrn eintreten dürfen, sagen, Herr, wann haben wir denn all das getan, was du hier sagst, dass wir dir Gutes getan haben sollen? Wann haben wir dich in Not gesehen und dir geholfen? Wann haben wir dich im Gefängnis besucht? Wann haben wir dir zu essen und zu trinken gegeben? Und dann wird Jesus sagen, das, was ihr einem der geringsten Mitmenschen getan habt, das habt ihr mir getan. Und andere werden zu seiner Linken stehen und sagen, wann haben wir dir all das nicht getan? Und Jesus wird sagen, all das, was ihr anderen Menschen nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Also in diesem Kontext, vorher und nachher und mittendrin ist dann diese Geschichte von dem treuen Verwalter. Also es geht letztendlich um diesen Tag des Gerichts, um die Abrechnung, Jesus kommt wieder. Und die Frage ist, was hast du mit dem gemacht, was er dir anvertraut hat? Wir lesen ab Vers 14, Matthäus 25. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der, der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der, der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben. Hier sind 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du es zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich dich gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe, dann hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird in Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Eine Geschichte, die es in sich hat, eine Geschichte, die für die damalige Zeit durchaus realistisch war. Es gab Großbesitzer, die auf Reisen gingen und die hatten dann Verwalter eingesetzt und ihnen das Vermögen übertragen. Und hier war jemand, der war superreich. Und er hat einem 5 Talente übertragen. Und wenn man das mal umrechnet, ist es eine beträchtliche Summe von mehreren Millionen Euro. Dem anderen 2 und dem dritten 1 Talent, auch das ist eine ganze Menge. Und dann geht er auf Reisen, kommt wieder und will abrechnen. Und dann sind also die 3, die jetzt vor dem Herrn stehen und die Rechenschaft ablegen müssen über das, was sie damit gemacht haben. Wir werden das natürlich gleich auch übertragen, was diese Talente sein könnten, was dieses anvertraute Vermögen sein kann für uns. Wir werden so eine Inventur gleich machen. Aber vorher will ich uns da noch ein bisschen mehr in diese Geschichte mit reinnehmen. Ich gebe den 3 Personen mal Namen. Der erste, der 5 Talente bekommen hat, ich nenne ihn mal Emil. Gibt es hier einen Emil? Nicht? Ist gut. So, Emil hat einen Haufen Geld anvertraut bekommen und Emil hat es genommen und das entsprach auch seinen Fähigkeiten. Er konnte damit umgehen. Emil hat es eingesetzt, er hat es vermehrt und er hat aus 5 Millionen 10 Millionen Euro gemacht, wenn wir das jetzt mal in Geld rechnen. Aber das kann auch was anderes bedeuten. Und was glaubt ihr, als der Herr wiederkam, hat Emil sich gefreut, dass der Tag der Abrechnung kommt und dass er ja, die Ergebnisse seiner Arbeit vorstellen darf? Hat er sich gefreut? Ich glaube schon. Ja, wunderbar. Und der König oder der Herr hat sich ebenfalls gefreut und er hat gesehen, dass Emil echt was draus gemacht hat. Und Emil hört diese Worte, gut gemacht, du treuer und tüchtiger Verwalter, Manager, Diener, Knecht, wie auch immer. Komm, lass uns feiern. Und dann kommt die 2. Person. Ich nenne die 2. Person mal Emily. Emily hat auch was draus gemacht aus diesen 2 Millionen und aus den Fähigkeiten, die sie hatte, weil das entsprach auch ihren Fähigkeiten. Sie konnte damit umgehen und sie hat was draus gemacht. Ich glaube, dass auch Emily sich gefreut hat auf diesen Tag, wo sie ihre Ergebnisse vorstellen darf. Und dann kommt der 3., der das Ganze wohl mitbekommen haben müsste, der Erwin. Und was glaubt ihr, hat Erwin sich gefreut? Vermutlich nicht, weil für ihn war es irgendwie eine Last. Vielleicht hat er sich irgendwie gefreut, okay, dass es endlich mal vorbei ist und dass er dem Herrn das zurückgeben kann, was er bekommen hat, und dann ist Schluss. Aber gleichzeitig, er hat nichts draus gemacht. Und ich glaube, dass er sich nicht auf diesen Tag freuen konnte, weil in seinen Augen war der Herr, der Gutsbesitzer, ein harter Mann. Der, wie er meinte, sammelt, wo er nicht vorher ausgesät hat. Aber das ist ja ein Widerspruch in sich. Er hat ja was bekommen. Also da ist ja was ausgesät worden, da ist ja was in seine Hände gegeben worden. Wie kommt er auf die Idee, dass der Herr sammelt, wo er nicht vorher ausgesät, wo er nicht vorher gegeben hat? Und bei den anderen hat das ja auch mitbekommen, dass sie was draus gemacht haben. Aber der Erwin hatte Angst. Er hatte Angst, was falsch zu machen. Und aus der Angst, was falsch zu machen, und aus dem verkehrten Bild, was er von seinem Herrn hatte, ein harter Mann, der etwas fordert, was ihm gar nicht zusteht, was er nicht vorher gegeben hätte, tut er Folgendes: Er vergräbt das in der Erde. Und das war auch eine übliche Praxis damals. Man konnte da nicht so ohne weiteres, gut, hier steht, du hättest das zur Bank bringen können, in der ursprünglichen Übersetzung zu den Wechslern, also du hättest damit arbeiten sollen. Aber das war damals durchaus eine gängige Praxis, in der Erde ein Loch zu buddeln und nachts, wenn es keiner sieht, und verstecken und dann gucken, dass niemand drankommt. Ne? Er holt es raus, er gibt es zurück. Und der Gutsbesitzer, der König, der Herr, ist überhaupt nicht amused. Er ist nicht begeistert. Und er sagt dann zu ihm: Wenn du schon meinst, dass ich ernten komme, wo ich nicht vorher gesät habe, ja, dann hättest du wenigstens das Geld in Wechseln bringen oder auf die Bank oder irgendwie das, dann hätte ich wenigstens Zinsen bekommen. Dann hättest du es anderen Menschen geben können, die was draus gemacht hätten. Und die Bewertung des Herrn war anders als seine eigene. Der Herr nennt ihn faulen und bösen Knecht. Also nicht irgendwie jemand, okay, naja, immerhin hast du es nicht verprasst und ich freue mich, dass ich meins endlich zurückbekomme, hast wenigstens gut darauf aufgepasst. Nee, der Herr sagt dir was anderes, du böser und fauler Knecht, weil der Herr kannte die Motive und die Gründe, warum er so damit umgegangen ist, wie er damit umgegangen ist. Er hat den Gewinn seinem Herrn nicht gegönnt. Er war einfach nur böse und er war faul, er war nicht bereit, etwas draus zu machen. Er war selbstzentriert, er wollte damit keine Arbeit, keine Mühe haben, obwohl er leben durfte im Haus des Herrn und seines Herrn, aber er hat nichts draus gemacht. Und dann sagt der Herr zu ihm auch noch: Du unnützer Diener. Gott sieht hinter die Kulissen, nicht das, was wir getan oder nicht getan haben, nicht das, wie wir das erklären, warum wir was getan oder was nicht getan haben, sondern Gott sieht in das tiefste Innerste. Und dann kommt dieser Abschnitt, der mir ein bisschen zu schaffen gemacht hat, dass dieser Herr ihn in die Finsternis hinauswirft, wo lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben ist. Und ich dachte, irgendwie unbarmherzig, oder? Aber wenn man genauer hinschaut, ist das nicht unbarmherzig, denn es wäre unbarmherzig, wenn er diesen Diener, der mit seinem Herrn in einem unguten Verhältnis ist, der behauptet, sein Herr würde von ihm was verlangen, was ihm gar nicht zusteht, der böse seinem Herrn gegenüber eingestellt ist und der eigentlich mit dem Herrn und alles, was der Herr ihm anvertraut hat, nichts zu tun haben will, wenn der Herr, dieser Herr, ihn auch noch zwingen würde, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Also Finsternis ist die Abwesenheit von Licht. Gott ist Licht. Und er lädt uns ein, in sein Licht zu kommen, so wie wir sind. Und in seinem Licht werden wir verändert und wir dürfen die Ewigkeit mit ihm verbringen. Aber er zwingt niemanden. Und so war das eine logische Konsequenz. Wenn du nicht mit dem Herrn sein willst und im Licht leben willst und die Ewigkeit mit ihm verbringen willst und dich freust über das, was der Herr dir anvertraut hat und ja, für den Herrn lebst, dann lebst du gegen den Herrn und in der Finsternis. Und diese Konsequenz ist nicht unbedingt eine böse Strafe, sondern eine natürliche Folge. Und das hat mir geholfen, das nochmal einzuordnen, als ich das mal so betrachtet habe. Nun, jetzt kommen wir zu dieser Übertragung und machen eine Inventur. Ich habe bei mir selbst angefangen und mal eine Inventur gemacht und gesehen, was der Herr mir alles anvertraut hat. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt, da ist noch viel mehr. Und während ich gleich darüber spreche, geht es mir nicht darum, zu prahlen über das, was ich alles vom Herrn bekommen habe und was ich draus mache, sondern mir geht es darum, euch mit hineinzunehmen, dass ihr eine persönliche Inventur macht über das, was Gott euch anvertraut hat und was für Segnungen in eurem Leben da sind. Mit dieser Frage, was mache ich draus? Und auch mit ja, dieser Ermutigung, was draus zu machen. Das Erste, was ich hier mitgebracht habe, bin durch mein Büro gegangen und habe mal ein paar Sachen eingesagt und mitgenommen. Das ist das Kreuz. Wir haben heute das Zeugnis von Adriano gehört, sehr bewegend. Das ist eine Gabe der Errettung, die Gott dir geschenkt hat. Auch ich habe diese Gabe der Errettung, dieses Geschenk der Errettung bekommen, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Dass mir die Botschaft von Jesus Christus weitergegeben wurde, verkündigt wurde, dass ich sie glauben und annehmen konnte, dass ich Jesus zum Retter und Herrn meines Lebens gemacht habe. Das ist Gnade, da bin ich nicht selbst drauf gekommen. Auch in meinem Fall, wo ich doch von frühester Kindheit in einer christlichen Familie aufgewachsen bin und den Glauben an Jesus Christus mit der Muttermilch aufgesogen habe, ist es dennoch ein Geschenk Gottes und nichts Selbstverständliches.
Amen. Amen.
Hast du diese Gabe der Rettung bereits empfangen?
Halleluja.
Dann kannst du schon mal sehen, was in deiner Inventur alles drin ist, was in deiner Schatztruhe drin ist. Die Gabe der Rettung. Hey, mach was draus. Lebe als Erlöster, lebe aus dieser Kraft der Gnade Gottes und gib es anderen Menschen weiter. Auch sie sollen erfahren. Auch sie sollen Anteil haben an dieser Freude, die Jesus hatte, als er sein Leben gegeben hat. Jesus hat Vision für jeden Menschen auf dem ganzen Erdkreis. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie sollen sie es? Durch uns. Wir sind Botschafter für Jesus. Also, er hat uns das Evangelium anvertraut. Und da bin ich schon bei dem Zweiten hier, bei der Bibel. Das Wort Gottes, das Evangelium, ist etwas, was uns anvertraut ist. Und wir sollten es nicht nur für uns selbst behalten, sondern auch teilen. Aber natürlich auch uns selbst nähren von dem Wort Gottes. Die Bibel ist nicht dafür da, in 10 verschiedenen Übersetzungen, damit es unsere Regale schmückt, sondern die Bibel ist dafür da, dass sie gelesen wird. Und sie ist dafür da, damit sie uns liest. Und damit wir im Lichte Gottes uns anschauen und verwandelt werden, verändert werden, Christus immer ähnlicher gemacht werden. Hey, was für eine Gnade, was für ein Privileg ist es, dass wir die Bibel haben und das auch noch in verschiedenen Übersetzungen und Interpretationen. Selbst euer Pastor Andreas hat nochmal einen draufgelegt und auch eine Übersetzung, Bibelübersetzung oder Übertragung gemacht. Hey, wir sind so gesegnet. Ich bin in Zentralasien viel unterwegs. Stellt euch mal vor, da gibt es Völker, die jetzt erst die Bibel in ihrer Sprache haben. Erst seit 2017 gibt es die usbekische Bibel. Und sie freuen sich darüber, gerne gleich im Anschluss, ja? Sie freuen sich darüber, die Bibel in ihrer Sprache zu lesen.
Sie konnten sie vorher in einer anderen Sprache lesen, einige konnten Englisch, einige Russisch, aber jetzt halten sie die Bibel wie einen großen Schatz, wie ein Heiligtum in ihren Händen und sind bereit, ihr Leben dafür zu geben. Ich hatte einen usbekischen Freund, der uns hier besucht hat für einen Missionstag, und er hat gesagt, bitte betet für meine Bibel, dass sie durchkommt durch die Grenzkontrollen und dass ich sie mitbringen darf. Hey, das ist nicht selbstverständlich. Wir haben was anvertraut bekommen. Die Bibel, das Wort Gottes, das Evangelium. Das Evangelium der Gnade, das Evangelium des Königreichs Gottes. Amen. Amen. Hast du eine Bibel? Kennst du das Evangelium? Mach was draus. Mach was draus. Lies sie und gib es auch weiter. Und dann habe ich einen Adler mitgebracht. Und der Adler steht für die Kraft von oben. Für die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus hat uns nicht alleine hier gelassen, sondern er hat den Heiligen Geist gesandt. Durch den Heiligen Geist haben wir neues, göttliches Leben. Und durch den Heiligen Geist werden wir befähigt, als Erlöste, als Botschafter Gottes in dieser Welt zu leben. Wir müssen und brauchen das gar nicht irgendwie aus eigener Kraft zu schaffen. Es ist der Heilige Geist, der uns diese Gewissheit gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Da ist der Heilige Geist, der uns befähigt. Das sind die Gaben des Heiligen Geistes. So viel, was es da noch zu entdecken gibt. Und wenn ich in meine eigene Schatztruhe schaue, dann bin ich so dankbar über diese Gewissheit, die der Heilige Geist mir schenkt, dass ich ein Kind Gottes bin. Das war nicht immer so in meinem Leben. Aber seit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist habe ich diese Gewissheit, die kann mir niemand nehmen. Selbst wenn ich stolper und falle und wieder aufstehe und Jesus nachfolge, ich habe diese Gewissheit, ich bin ein Kind Gottes. Egal, was ihr über mich denkt, ich weiß, was Gott über mich denkt. Ich gehöre zu ihm. Der Heilige Geist bestätigt mir das. Der Heilige Geist, das Sprachengebet ist so ein Schatz. Und ich setze es immer wieder ein und will es noch mehr tun. Während ich in Sprachen bete, in Sprachen, die der Heilige Geist gibt, werde ich selber aufgebaut und gestärkt. Bete für andere Menschen um Heilung und erlebe immer wieder, dass Heilung fließt. Die Gabe der Heilung, die Gabe des Glaubens. Aus Glauben das schon zu sehen, was noch nicht da ist, aber Gott schenkt dir eine Vision, ein Bild von dem, was er tun möchte. Und du kannst es fassen im Glauben und du tust Schritte. Das ist eine Gnade von Gott, die Gabe des Glaubens. Die Gabe, Geister zu unterscheiden, zu spüren zu können, das ist von Gott und hier ist was faul. Und so gibt es so viele Gaben des Heiligen Geistes, das war jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Ich könnte so viel erzählen, aber es geht ja hier darum, dass ihr in eure eigene Schatztruhe schaut. Ja? Hast du den Heiligen Geist empfangen? Hast du Gaben von ihm bekommen? Hey, bring das zur Entfaltung, setz es ein! Und dann gehe ich mal weiter. Und das war so geistliche Segnung, kleiner Ausschnitt. Dann bin ich weitergegangen zu den natürlichen und erlernten Fähigkeiten. Hier ist eine Zange und ein Schraubendreher. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Telekommunikationstechniker und ich bin handwerklich begabt und kann was draus machen. Und das will ich einsetzen für meine Familie, für Gott, für die Gemeinde. Ich habe dann eine theologische Ausbildung gemacht. Auch das ist nicht einfach nur, um sich damit zu schmücken, sondern Wissen verpflichtet. Bildung, dass wir Bildung haben können, das ist so ein Geschenk und ich will es einsetzen. Deswegen bin ich auf dem ganzen Globus unterwegs, besonders in Zentralasien, um Pastoren auszubilden, die diese Möglichkeit nicht bekommen haben bisher. Die auch die Bibel in ihrer Sprache jetzt zum ersten Mal in der Hand haben. Die Christen, die in erster Generation sind. Die Bildung, sowohl geistliche als auch natürliche, du darfst sie einsetzen für Gott und zu seiner Ehre. Gott hat dir auch was gegeben. Vielleicht eine andere Bildung, andere Fähigkeiten. Aber ich glaube, dass es hier durchaus auch Leute gibt, die handwerklich begabt sind. Gibt es hier Leute, die handwerklich begabt sind? Ja, sehr gut. Nicht selbstverständlich. Setz es ein für Gott, die Bibelwissen haben, theologisches Wissen über Gott und ja, setz es ein. Und dann habe ich Globus mitgebracht, ja. Globus steht für mich auch für Sprachen. Ich bin aufgewachsen bei zweisprachig, Deutsch und Russisch, in Kasachstan. In der Sowjetzeit, wo der Glaube verboten und verfolgt wurde, und in einem islamischen Umfeld. Ein ganz spannender Mix. Das verpflichtet mich. Jetzt diene ich unter Menschen im muslimischen Umfeld, unter Migranten auch in Deutschland, und Sprachen helfen mir. Da, wo ich mit Deutsch nicht weiterkomme, da setze ich Russisch ein. Wo Russisch nicht weiterhilft, da packe ich Englisch aus. So, das ist ein Fund. Das ist nicht einfach nur gegebene Bildung und bin halt aufgewachsen mit diesen Sprachen, sondern ich will was draus machen. So, du sprichst Deutsch, vielleicht Englisch, vielleicht andere Sprachen. Danke fürs Übersetzen gerade jetzt. Ja? Mach was draus, setz das ein. Die Reisefähigkeit, den deutschen Pass, alles das will Gott, dass ich einsetze für ihn. Und überleg mal, was es für dich bedeutet. Dann habe ich hier ein Haus mitgebracht. Und ich spreche jetzt mal so ein bisschen über die anvertrauten Besitztümer. Ich bin nicht Eigentümer, aber ich bin Besitzer. Kennt ihr den Unterschied? Eigentümer ist, wenn dir etwas rechtlich gehört. Besitz ist, es ist dir durch einen Mietvertrag übertragen. Du darfst es besitzen, du darfst es genießen und darfst was daraus machen, aber du bist nicht der Eigentümer. Und so ist alles, was wir im Leben haben, wir dürfen es besitzen. Ich darf ein Haus besitzen, was für ein Geschenk. Hey, da kann ich die Gabe der Gastfreundschaft praktizieren. Das Haus öffnen für andere Menschen, auch Menschen bei sich wohnen zu lassen. Das ist ein Geschenk, ne? Die Möglichkeit, aber das ist wiederum auch ein Talent, ein Fund, eine Gabe, ein etwas, womit ich umgehen darf. Ich habe dann diesen starken Mann mitgebracht. Nicht, dass ich glaube, so stark zu sein, aber Gott hat mir einen Körper gegeben. Wie ich mit meinem Körper umgehe, ist wichtig vor Gott. Denn dieser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und deswegen war ich heute Morgen schon trainiert. Das ist wichtig, dass der Körper, soweit es uns möglich ist, gesund ernährt wird und auch in Bewegung gehalten wird, trainiert wird, denn ich habe noch was vor. Ich bin erst 51, vielleicht lebe ich noch mal so lange. Und dieser Körper soll Gott dienen. Amen. Und soweit wie möglich auch gesund. Und das ist so wichtig, dass du deinen Körper auch als eine Gabe von Gott betrachtest und sagst, danke Gott für meinen Körper. Für gesunde Beine und Hände und einen Kopf, der gerade Gedanken fassen kann. Und es gibt so viel Grund, wirklich dankbar zu sein. Und dann habe ich hier eine Familie mitgebracht. Gott hat mir eine Familie gegeben. Was für ein Geschenk. Er hat mir was anvertraut. Er hat mir Menschen anvertraut. Er hat mir Beziehungen zu Menschen anvertraut. Er hat mir eine geistliche Familie gegeben. Er hat mir euch gegeben heute Morgen. Schätzen wir das, was Gott uns anvertraut hat? Auch wenn wir nicht immer alles richtig machen in unseren Beziehungen. Aber das ist ein Geschenk von Sorgen. Wir wollen verantwortungsvoll damit umgehen und sagen, danke Gott. Danke Gott für Beziehungen, die du mir gibst. Und jetzt kommt die Zeit, ganz zum Schluss, Gott hat mir Zeit gegeben. 24 Stunden am Tag. Da ist er ziemlich gerecht, ne? Alle haben 24 Stunden am Tag. Was mache ich draus? Auch bestimmte Lebenszeit. Was mache ich draus? Ich habe über Management in Zentralasien gelehrt und habe dann einfach mal diesen Test gemacht und gesagt, so, zeigt mir mal eure Arme, wer hat eine Uhr dabei? Und keiner hatte eine Uhr. Wenn ich das jetzt mache, merke ich hier, einige Hände gehen hoch. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist so, Gott hat uns Deutschen und den Schweizern die Uhr gegeben, als er uns geschaffen hat. Als er euch geschaffen hat, hat er euch einfach die Zeit gegeben. Ihr braucht keine Uhr, ihr habt Zeit. So,
So, du kannst es so oder so sehen, aber es geht darum, bewusst und verantwortungsvoll vor Gott mit der Zeit auch umzugehen. Hey, guck mal, wie viel an Segnungen da ist. Aber guck mal jetzt in deinem Leben, was hat Gott dir gegeben? Und ich bete vielleicht jetzt in diesem Moment, dass Gott jedem von uns vielleicht eine oder zwei Sachen zeigt, wo du etwas vergraben hast und wo du was rausholen und einsetzen sollst zu Gottes Ehre. Was ist es von diesen Dingen oder vielleicht auch andere dir von Gott anvertrauten Segnungen und Schätze? Was hast du vergraben und sollst rausholen? Erster Petrus 4, Vers 10. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehört der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Also das, was du hast, was Gott dir anvertraut hat, viel oder wenig, wenig ist auch eine ganze Menge, darfst du einsetzen für Gott. Auch, dass ich hier vorne stehe, ist auch eine Gabe, die Gott mir gegeben hat, hier am Mikrofon zu stehen und das Wort Gottes weiterzugeben. Ich will es einsetzen zu Gottes Ehre. Und deswegen steht hier, wenn jemand im Auftrag Gottes redet, dann rede nicht irgendwas, sondern rede Gottes Worte. Das ist auch eine Verantwortung, die wir tragen. Wenn jemand praktische Dienste tut, steht hier geschrieben, dann soll er es aus der Kraft Gottes tun und nicht irgendwie ächzen und sagen, ja, jemand muss das ja machen, sondern empfang Kraft von Gott und tu es mit Freude. Wenn, und. Also alles, was wir tun, sollen wir so tun, dass Gott geehrt wird. Amen. Und ganz zum Schluss noch eine Stelle. 2. Timotheus 1, Vers 6 und 7. Hier spricht Paulus zu seinem Schüler, Jünger. Timotheus, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat. Als ich dir die Hände auflegte, lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also nicht ängstlich vergraben und verstecken, sondern lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Die Gnade, die Gott dir gegeben hat. Entfache, steht hier auch. Ich erinnere dich daran, die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat. Bring es zur Entfaltung. Eine andere Übersetzung sagt, entfache es. Was hat Gott dir gegeben? Was möchtest du heute neu zur Entfaltung bringen? Sag Gott, ich will was draus machen. Hilf mir dabei.